Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Worauf musst du beim Immobilienkauf achten? Was musst du prüfen, bevor du wirklich zum Notar gehst? Darum geht's in diesem Video. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ja, viele von euch wollen eine Immobilie kaufen, sind vielleicht gerade auch am Anfang und schauen sich jetzt Immobilien an und jetzt fragen sich natürlich, was müssen sie denn dann wirklich alles genau überprüfen, bevor sie auch wirklich zum Notar gehen? Und deshalb geht es in diesem Video zum einen darum, wie eine Besichtigung erfolgreich für euch abläuft, was ihr nach der Besichtigung im Idealfall alles wisst. Und dann vor allem, was ihr noch in den ganzen Dokumenten, die es ja so rund um den Immobilienkauf gibt, was ihr da eigentlich alles genau nachschauen müsst, damit ihr auch wirklich zu einer fundierten Kaufentscheidung kommt. Das Video ist wieder wichtiger Hinweis, ist Teil einer Serie und wir befinden uns gerade an dem Punkt, das ist eine Einsteigerserie, die wir hier machen, Folge Nummer 10. DIYR heißt die Serie, ist passend zu unserem Buch, ja, wo wir quasi ein bisschen durchgehen und im Video davor haben wir darüber gesprochen, wie ihr eine Immobilie bewertet und zwar eine Bierdeckelbewertung macht. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben diese Immobilie gefunden, haben die irgendwie online gesehen, haben dann mit dem Makler telefoniert, haben vielleicht mit dem Verkäufer auch mal gesprochen, mit der Hausverwaltung, haben auf die Ferne möglichst viel Informationen rausbekommen und sind eigentlich für uns schon am Punkt, wo wir sagen, oh wow, ja, diese Immobilie wollen wir sehr wahrscheinlich kaufen, weil wir schon ungefähr wissen, wie die Mietsituation ist, der Zustand ist und wie die Mikrolage ist. Das haben wir uns nämlich vorher angeschaut und wir kennen auch den Preis und vielleicht sogar den Verhandlungsspielraum. Vielleicht haben wir sogar schon begonnen zu verhandeln oder möglicherweise haben wir uns auch, so haben wir es in der Vergangenheit öfter gemacht, wenn man dann schon ein bisschen weiter ist, auch schon geeinigt und sagen, also zu dem Preis kaufen wir es und Besichtigung ist jetzt noch Formsache, beziehungsweise vor allem folgt jetzt eben eine Detailprüfung. Und das ist auch ganz wichtig, ein Hinweis noch vorweg, wir reden jetzt gleich über Besichtigung. Besichtigen, wenn ihr Einsteiger seid, ist ganz, ganz wichtig und wertvoll und gut, weil ihr da ganz viel lernen könnt. Könnt euch also Immobilien von innen anschauen und das macht natürlich eine ganze Menge Sinn. Wirklich entscheidend ist oft die Besichtigung gar nicht, vor allem wenn wir darüber reden, nur eine kleine Wohnung zu kaufen, weil man gar nicht viele neue Dinge rausbekommt und vieles vorher eigentlich schon abklären kann. Ganz entscheidend ist dann natürlich aber auch eine Dokumentenprüfung, weil bevor ich einmal zum Notar gehe, muss ich mir natürlich alle diese Dokumente anschauen, damit ich da wirklich keinen Fehler mache. Und das ist auch was ihr im Hinterkopf haben müsst, wenn ihr so eine Immobilie kauft, für euch als Kapitalanlage, sie vermieten wollt. Logischerweise gilt das auch für eine Immobilie, die ihr vielleicht selbst beziehen wollt. Gekauft wird am Ende beim Notar. Und ich möchte noch einmal empfehlen, wie auch in den Videos davor, macht euch ein bisschen frei von dem Gedanken, dass ihr auf einen Schlag bei dem Erstkontakt mit dem Makler alles direkt abklären müsst und alles anfragen müsst. Versucht zu verstehen, was wirklich wichtig ist, die Bierdeckelbewertung, versucht zu einer Einigung zu kommen oder zumindest für euch eine sehr klare Vorstellung zu haben, zu welchem Preis ihr eigentlich kaufen wollt. Und dann, wenn klar ist, okay, wir gehen hier zusammen zum Notar, dann könnt ihr die ganzen Details überprüfen, dass da nicht noch irgendwo ein größeres Problem schlummert. Und genau um diese Details geht's jetzt und wir fangen jetzt an mit der Besichtigung und gehen dann zu den Dokumenten. Also, erster Agenda-Punkt, wie läuft eine Besichtigung für euch gut und erfolgreich ab? Also logischerweise guckt ihr euch grundsätzlich mal bei der Besichtigung an, sieht die Wohnung aus, so wie ihr das erwartet habt. Also entsprechen die Bilder ungefähr dem, was ihr dann nachher auch in live seht. Da kann es durchaus auch mal Abweichungen geben. Vielleicht sind das sehr, sehr alte Bilder. Mittlerweile hat sich Dinge verändert. Also ihr müsst ja überlegen, ihr habt euch ja grundsätzlich schon mal Gedanken gemacht zum Zustand der Immobilie. Also ihr habt ein Gefühl, okay, da ist ein Bad drin, das sieht ungefähr so aus und der Boden ist wahrscheinlich ganz okay und die Küche müsste man mal machen und ihr wollt natürlich das bestätigt wissen, dass das auch wirklich so ist, wenn ihr dann vor Ort seid. Das ist also erstmal, glaube ich, relativ klar, dass das eine Sache ist, die Besichtigung erledigen muss. Dann zweitens für die Besichtigung wichtig, lasst euch nicht ablenken. Bei einer Besichtigung alles im Detail zu checken, ob jeder einzelne Rollladen funktioniert. das ist nicht das, warum er eine Besichtigung durchführt. Warum er eine Besichtigung durchführt, ist, wie gesagt, um zu überprüfen, ob die Wohnung auch dann wirklich das ist, was ihr da glaubt zu kaufen. Das ist natürlich einmal wichtig. Und dann vielleicht noch ein paar Dinge rechts und links rauszukriegen. Eventuell seid ihr ja auch noch mitten in der Verhandlung oder noch gar nicht positioniert und wollt ein Angebot abgeben. Und dann ist es sinnvoll, wenn ihr euch da nicht von zu vielen Details ablenken lasst. Guckt euch die großen Dinge an, die ihr euch vorgenommen habt. Guckt vor allem die Dinge an, die für die Vermietbarkeit wichtig sind. Worauf achten Mieter? Mieter achten auf Bad, Mieter achten auf Böden und Mieter achten auf Küche, wenn eine drin ist. Und logischerweise auf sowas wie Grundriss und Balkon. Das ist was, was man sich vor Ort nochmal anschauen kann. Aber auch da, ne, das sind eigentlich Dinge, die ihr wahrscheinlich vorher schon wissen könnt, bevor ihr zur Besichtigung geht. Also lasst euch nicht ablenken. Nächster Punkt mag vielleicht überraschen. Ja? Es geht mir jetzt gar nicht darum, wo man überall hinguckt, sondern nächster Punkt ist auch wieder ein anderer Punkt. Startet einen Dialog mit dem Mieter. Also möglicherweise ist ja die Wohnung vermietet. Wenn sie leer ist, geht das logischerweise nicht. Wenn sie vermietet ist und der Mieter ist da, dann startet ein Dialog und zwar freundlich. Wie geht's Ihnen? Wie fühlen Sie sich in der Wohnung wohl? Und ihr werdet wahrscheinlich eine ganze Menge rausbekommen, was für euch sehr, sehr interessant sein kann, was ihr vielleicht im Vorfeld nicht wusstet. Also, dass der Mieter dann zum Beispiel sagt, ja, also ich will hier eh so schnell wie es geht weg. Oder, ach, also ich finde es ja ganz toll, fühle mich total wohl. Das Einzige, was mich immer schon nervt, ist XYZ und das wäre mal toll, wenn man das regelt. Und manche Mieter erzählen aber auch sehr, sehr viel. Und das ist natürlich alles sehr, sehr wertvoll. Und am Ende ist der Mieter ja euer Kunde. Und je besser ihr versteht, was ihm gerade an der Wohnung gefällt oder nicht gefällt, desto besser könnt ihr auch darauf reagieren. Und ihr wollt ja nachher wahrscheinlich auch was, weil über die Zeit wollt ihr ja auch die Miete erhöhen. Und das soll ja immer im Einklang damit sein, dass ihr die Bedürfnisse eures Mieters kennt, dafür etwas tut und dafür dann am Ende auch mehr Miete bekommt. Also startet einen Dialog mit dem Mieter und logischerweise auch mit dem Makler ist ein guter Moment, um ein bisschen zu bonden. Ja. Wenn sich das eben ergibt mit dem Makler, lieber nochmal zwei Sätze mehr wechseln und rechts und links reden und vielleicht erzählt er noch ein bisschen was und über den Verkäufer und sowas ist alles sehr, sehr wertvoll und das findet natürlich bei der Besichtigung das einzige Mal in Persona statt. Das heißt, ich würde mich eher auf solche Dinge fokussieren, wie allzu sehr jedes Detail im Genauen und oh, da ist noch ein kleiner brauner Fleck an der Wand und so, weil wir wissen alle, das ist nicht werttreibend für die Immobilie nachher. So, jetzt gehen wir davon aus, in der Wohnung gab es also keine weitere Überraschung. Der Eindruck wurde soweit bestätigt. Ihr habt rausgefunden, ob auch alles funktioniert. Zum Beispiel eben, ob das Wasser auch warm wird und so, wenn man das anmacht. Das würde der Mieter wahrscheinlich auch sagen, wenn das nicht funktionieren würde und ihr fragen würdet. Jetzt gehen wir davon aus, ihr habt die Wohnung soweit gesehen, dann lasst euch das Haus, soweit das möglich ist, sollte der Makler aber mit euch tun können, wenn es über einen Makler verkauft wird, lasst euch in dem Haus zumindest mal die großen Geschichten zeigen. Ja? Also einmal geht man natürlich in den Keller, guckt sich an, ob ein Keller feucht ist, muss nicht immer schlecht sein, wenn ein Keller feucht ist, also muss keine Katastrophe sein, ein Altbaukeller ist oft feucht, ein neuerer Keller sollte nicht feucht sein. Ja? Guckt euch dann die großen Gewerke an, also lasst euch einmal zeigen, die Heizung, da muss immer dran stehen, von wann die ist, dann habt ihr einmal überprüft, welches Alter sie auch wirklich hat, guckt in den Sicherungskasten rein vom Haus, wenn das möglich ist, in der Wohnung auch gerne, guckt, wie alt euch das Ganze vorkommt, ja, oder ob das schon eine modernere Elektrik ist. Das sind Sachen, die man sich bei der Besichtigung nochmal gut angucken kann, wenn man vorher kein Bild bekommen hat. Guckt euch, wenn das geht, irgendwie, wenn man ins Dach reingucken kann, ne, ob man da sehen kann, ob es da irgendwie Feuchtigkeitsthemen gibt, je nachdem, ob man da hoch kann in dem Haus. Aber das ist was, es ist schon sinnvoll, sich das einmal anzugucken, wenn man eh da ist. Solche Themen kann man natürlich auch anders rauskriegen und mit der Hausverwaltung besprechen und so, wenn man jetzt eine Wohnung in einem Haus kauft. Aber das sollte man sich auch angucken. Und dann würde ich tatsächlich auch einfach die Frage immer stellen, ja, wenn ihr das nicht im Vorfeld schon abgeklärt habt zu jedem dieser Gewerke, also Heizung, Elektrik, Dach, Keller, dann auch die Fenster in den Treppenhäusern und so. Von wann ist das denn alles? Ja, also wenn ihr hier ein Haus habt von 1960, ist natürlich die Frage, ist da noch irgendwas von 1960 drin? Wann wurde das letzte Mal gemacht? Wie gesagt, habt ihr im Vorfeld vielleicht rausbekommen, dann ist super. Oder ihr könnt das bei der Besichtigung versuchen, eben nochmal mit dem Makler abzuklären, weil dann habt ihr so ein bisschen Bild und habt natürlich auch noch gegebenenfalls mehr Futter für die Preisverhandlungen und habt vor allem auch eine gute Grundlage, wenn ihr dann mit der Hausverwaltung sprecht und sagt, was ist denn der Plan hier für die nächsten Jahre? Ich habe gehört, das Dach ist noch von 1960, spart die WEG denn schon eine Rücklage an dafür, dass wir das Dach irgendwann machen müssen? Oder gibt es dafür kein Geld und es ist eigentlich dann für euch klar, da muss irgendwann eine Sonderumlage auf euch zukommen. So, und jetzt noch ein Tipp, ihr seid keine Experten, das ist vollkommen klar. Also das waren wir zum Anfang sowieso nicht und sind es auch jetzt mit Sicherheit nicht, die wirklich beurteilen können, wie es dieser Immobilie gerade geht, vor allem auch technisch nicht beurteilen können. Das ist aber, das ist auch nicht wichtig. Wenn ihr euch an das gehalten habt, was wir hatten, gerade bei der Bierdeckelbewertung, diese Dinge vorher rausgefunden habt, dann ist das erstmal schon mal gut. Wenn ihr dann in dem Haus Indikatoren feststellt, die euch nervös machen, also ein extrem feuchter Keller oder eben Wasserflecken in der Wohnung an der Wand, das ist logischerweise ein Indikator, dass man sich das genau anschauen muss, oder irgendwelche anderen Themen, dann könnt ihr einen Experten dazuziehen, könnt ihr immer noch machen. Bevor ihr dann irgendwann zum Notar geht, könnt ihr immer noch sagen, ach, also ich fühle mich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ist da nicht wirklich ein Wasserschaden gewesen, fragt einen Gutachter, ihr wisst vielleicht, wir partnern mit Lars, dem Gutachter, das ist ein Gutachternetzwerk, könnt ihr gerne auch anfragen, immocation.de/Gutachter, ja, da kann man schnell einen bekommen, gibt viele andere, wichtig, ihr braucht keine vollständigen Gutachten, bevor ihr eine Wohnung kauft. Es reicht, wenn ihr vielleicht ein, zwei Stunden mal mit drauf guckt, eine Art Kaufberatung macht. Sowas kann man sich immer hinzuziehen, wenn man sich unsicher ist. Also fühlt euch nicht, als müsst ihr vor Ort der Experte sein, um das alles beurteilen zu können. Aber seid neugierig und stellt interessierte Fragen, um wirklich zu verstehen, wie alt sind die großen Gewerke in dem Haus. Und dann seid ihr schon ziemlich weit gekommen. So, dann kommen wir zu der Frage, was sollt ihr denn nach der Besichtigung tun bzw. wissen? Also was ist denn das Ergebnis, was ihr da mit rausnehmen könnt? Und das ist nicht nur das Ergebnis der Besichtigung, sondern eigentlich der ganzen Arbeit, die ihr auch davor gemacht habt. Und ich würde das mal wie folgt zusammenfassen. Ihr habt eine Leitfrage. Es geht euch immer um die Vermietung. Ja, ihr wollt ja eine Immobilie kaufen und sie muss langfristig gut vermietet werden können. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier euch anschaut und überprüft, steht unter der Frage, beeinflusst es die Vermietbarkeit? Also nehmen wir mal an, ihr seid in der Wohnung und ihr stellt fest, also das Bad sieht ziemlich alt aus, Hänge-WC, hässlich, paar Fliesen sind rausgebrochen. Dann ist es relativ klar, dass spätestens bei der nächsten Neuvermietung ihr das Bad renovieren müsst. Und genau so würde ich gedanklich vorgehen. Ich würde mir für den Zeitpunkt, wo ich neu vermieten muss, gedanklich eine Liste machen, was sind die Themen, die ich mache. Eine normale Renovierung muss ja dann möglicherweise auch der Mieter, der gerade drin ist, noch durchführen und die Wände streichen und so. Aber gibt es eben größere Dinge, die einfach alt sind, wie jetzt gerade das Beispiel aus dem Bad, was ihr machen müsst. Und das sind geplante Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die ihr untereinander schreibt und sagt, okay, die muss ich tun. Und das sind Dinge, die nachher unbedingt auch in eure Preisverhandlungen mit einfließen, wo ihr sagt, okay, das sind Dinge, ich kann das eigentlich so heute nicht mehr vermieten. Das ist was, was auf mich zukommt. Und also je nachdem, in welcher Verhandlungsposition ihr seid, ist das aber auf jeden Fall mal auf eure Liste hinzuzufügen und nachher möglicherweise dann auch in der Höhe vom Kaufpreis abzuziehen. Und ihr braucht vor allem natürlich diesen ganzen Input für eure Kalkulation. Das wird das nächste Video sein und dann auch nachher noch ein Video zum Thema Kaufentscheidung. Wie trifft man die? Ist es auch wichtig. Also überlegt euch, welche Maßnahmen würdet ihr jetzt alle umsetzen, wenn der Mieter morgen auszieht, bevor ihr neu vermietet, damit ihr auf jeden Fall die aktuelle Marktmiete auch bekommt und dafür einen guten, bonitätsstarken Mieter findet. Und zweitens würde ich dokumentieren alle Merkmale, das nennen wir jetzt nicht geplante Maßnahmen, sondern das nennen wir unveränderliche Merkmale oder weitestgehend unveränderliche Merkmale der Wohnung. Da kann es wirklich positive oder negative geben. Und diese Liste ist sehr, sehr kurz. Also ich möchte euch nicht hier anhalten, da 10 Punkte drauf zu schreiben oder 20, sondern macht euch wirklich Gedanken, wieder Vermietbarkeit. Was zeichnet diese Wohnung besonders gut aus? Also sagen wir, keine Ahnung, 5. Stock und kein Aufzug. Negatives Merkmal. Solltet ihr euch unbedingt notieren, schränkt den potenziellen Kreis von Mietern ein. Oder man hört Autolärm in der Wohnung, auch wenn die Fenster zu sind. Ist vielleicht ein leicht veränderliches, also ein Merkmal, was man über die Zeit dann doch verändern kann mit der WEG und neue Fenster und so weiter. Aber mal grundsätzlich würde ich das aufschreiben als einen negativen Punkt, den ihr jetzt wahrscheinlich nicht für euch in der Wohnung verändern würdet bei der nächsten Neuvermietung, was aber definitiv negativ ist für die Vermietung. Anderer Punkt, sehr positiv, ein wirklich nutzbarer Balkon. Also nicht französischer Balkon, halber Quadratmeter, sondern ein Balkon, wo man wirklich einen Stuhl, vielleicht einen kleinen Tisch oder irgendwas rausstellen kann, wo man auch draußen sitzt und nicht irgendwie dann gerade über der Autobahn hängt oder so. ja, aber also ein nutzbarer Balkon ist definitiv ein fettes Plus auf der Liste. So, und das ist jetzt und jetzt sieht der Zustand wie folgt aus, den ihr erzeugen sollt. Also ihr habt jetzt eine Bierdeckelbewertung gemacht. Ihr wart mittlerweile auch schon besichtigen und jetzt habt ihr eigentlich ein vollumfängliches Bild der Immobilie. Ihr wisst, was geplante Maßnahmen sind, die ihr konkret für die nächste Vermietung umsetzt. Und ihr habt vielleicht ein paar kleine Plus-Minus-Punkte, also nicht ein paar kleine, sondern die wirklich wesentlich sind, die eure Vermietbarkeit positiv oder negativ beeinflussen. Dann seid ihr schon ziemlich weit mit der Bewertung eurer Immobilie. So, jetzt kommen wir aber natürlich noch zu Punkt 3, die Dokumentenprüfung. Und das kann eine wahre Dokumentenschlacht sein. Und auch da ist wieder so ein bisschen Fingerspitzengefühl und Timing gefragt. Einmal für eure eigene Arbeitslast und B, aber auch für die des Maklers und ne? Also ihr wollt jetzt nicht was wäre aus meiner Sicht falsch, ihr geht jetzt online, seht 20 Immobilien inseriert bei Immometrika, guckt euch die alle an und bei allen 20 ruft ihr quasi an und sagt, kann man bitte alle Dokumente haben, die es gibt und Grundbuchauszüge und das und sell und jenes, so geht man nicht vor, ja? Sondern man macht es wie gesagt mit dieser Bierdeckelbewertung vom vorherigen Video, klein und schlank, guckt auf die nötigsten Dinge und jetzt sind wir ja aber am Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben eine Vorläufe, wir wollen uns wirklich auf den Weg zum Notar machen, wir wollen parallel jetzt die Bank dahin bringen, dass sie uns Darlehensverträge erstellt. Jetzt brauchen wir diese ganzen Dokumente und ich gehe sie jetzt einmal mit euch durch. Es sind nicht alle, aber ich gehe ein paar durch, damit ihr ein bisschen ein Gefühl kriegt und eine Orientierung nochmal. Die Do-it-yourself-Rente, so heißt das Buch, da könnt ihr es im Detail nachlesen, da gehen wir alle Dokumente durch, die es beim Immobilienkauf gibt und worauf ihr achten sollt, aber ich möchte es trotzdem auch in dieser Videoserie kurz einmal machen, weil es einfach wichtig ist, dass man ein paar Dinge versteht. Also erstens, WEG-Protokolle, Abrechnungen und Wirtschaftsplan. Eventuell haben wir das im Rahmen der Bietdeckel-Bewertung auch schon zugeschickt bekommen. Ganz kurz erklärt, was ist das? WEG-Protokolle, das also gibt ja einmal im Jahr eine Versammlung der Eigentümergemeinschaft. Wenn also mehrere Eigentümer in einem Haus zusammenkommen, denen die Wohnung gehören, dann kann das sein, dass sie die selbst bewohnen oder vermieten. Egal, ob der Eigentümer selber drin wohnt oder irgendwo anders wohnt. Zur Eigentümerversammlung kann er hinkommen, er kann sich auch vertreten lassen und dann wird dort, die wird von der Hausverwaltung geleitet, dann wird dort besprochen, was sind die Tagesordnungspunkte, was steht dieses Jahr an und da könnte dann schon also diskutiert werden, dass das Dach so alt ist, dass man das jetzt mal machen muss und man hat jetzt 3 Angebote eingeholt und jetzt ist dann quasi die Frage, stimmt die Eigentümergemeinschaft dazu, das Dach jetzt dieses Angebot zu beauftragen und den Handwerker XY damit zu beauftragen, das Dach zu sanieren, dann gibt es eine Sonderumlage für alle, wenn man die Rücklage nicht hat. Oder eben, das wird aus der Rücklage bezahlt. Steht dann alles in den Protokollen. So, wenn ihr die Protokolle der letzten 3 Eigentümerversammlungen habt, wisst ihr also ziemlich gut, was diskutiert wird. Deswegen war das auch eins der Dinge, die wir uns zuerst besorgen. Was ihr auch bekommt, ist eine, was ihr auch bekommen solltet und müsst, ist eine Abrechnung. Also die Hausverwaltung erstellt ja einmal im Jahr eine Abrechnung über die Betriebskosten. Und ihr könnt ja dann die umlagefähigen Kosten quasi an den Mieter weitergeben und die nicht umlagefähigen Kosten, die muss der Eigentümer selbst tragen. Das steht in der Abrechnung dann aufgeschlüsselt drin. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr im Ankauf einer Immobilie seid, könnt dann wirklich nachvollziehen, aha, da stand ja mal was von Hausgeld. Das ist in seiner absoluten Höhe überhaupt nicht aussagekräftig, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Erst wenn ihr dann versteht, was da drin ist, nicht umlagefähig, das kommt in eure Kalkulation, ja. Nächstes Video wird Kalkulation im Detail, dafür brauchen wir das. Oder es ist umlagefähig, dann wird es auf den Mieter umgelegt. Und dann seht ihr auch gleich in der Abrechnung, hat der Mieter nachzahlen müssen, weil der zahlt ja eine Nebenkostenvorauszahlung, zumindest in aller Regel, oder hat er noch Geld zurückbekommen. Das seht ihr über die Abrechnung. Und dann gibt es einen, also da auch wahrscheinlich die letzten 3 angucken, dann hat man ein Gefühl, was mit den Nebenkosten passiert. Dann gibt es einen Wirtschaftsplan, das ist nichts anderes als die Abrechnung, aber eine Prognose der Abrechnung für das nächste Jahr von der Hausverwaltung erstellt. Ja, könnte ja sein, dass einige Kosten steigen, zum Beispiel mit der Inflation, weil Sachen teurer werden oder anstehende Reparaturen. Und so plant die Hausverwaltung im Voraus und so könnt ihr dann auch schon sehen, ob sich da möglicherweise kostenmäßig etwas anders entwickelt und wisst das für eure Kalkulation. Dann logischerweise bekommt ihr hoffentlich schön leserlich und nicht auf einem alten Fresszettel geschrieben einen Mietvertrag und darüber könnte man allein ein 2-stündiges Video machen, was ihr jetzt alles in dem Mietvertrag euch angucken könnt. Also ein paar Dinge, ja. guckt euch an. Logischerweise ist das eine Staffel oder eine Indexmiete oder gar nichts. Ja? Also erhöht sich die Miete von selber über die Jahre, was dann bedeutet, ihr könnt sie nicht mehr so erhöhen, sondern ihr seid gebunden an die Staffel beziehungsweise den Index. Oder ist das einfach eine Miete? Und dann ist natürlich auch interessant, seit wann besteht die denn so? Und wird die auch heute noch in dieser Höhe gezahlt? Ja, kann ja sein, dass es zwischendrin eine Mieterhöhung gab, was dann nicht im Mietvertrag steht. Aber das ist natürlich interessant. Ihr seht auch, wie lange der Mieter schon drin wohnt. Und was ihr im Zuge dessen dann auch unbedingt klären müsst, ist eine Bonitätsprüfung. Das würdet ihr ja machen, wenn ihr neu vermietet, würdet ihr das selber durchführen und potenzielle Interessenten quasi überprüfen, ihre Bonität überprüfen. In dem Fall seid ihr darauf angewiesen, dass das der Voreigentümer gemacht hat. Und dann könnt ihr aber nachfragen, wurde die Miete immer pünktlich bezahlt. Ja, das Schwächste, was ihr quasi machen könnt, ist, dass dann darauf der Makler einfach sagt, ja, die wurde immer pünktlich bezahlt. Besser wäre, wenn ihr dann sagt, okay, können wir Zahlungsnachweise haben über die letzten 12 Monate, dass es immer passiert ist. Können wir eine Bescheinigung haben vom Voreigentümer, dass die Miete nie versäumt wurde zu zahlen. Sowas ist ziemlich entscheidend, weil ein Mieter, der schon 3-mal die Miete nicht bezahlt hat in den letzten 3 Jahren, hat eine sehr, 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 sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, das in Zukunft nochmal nicht zu tun, wie jemand, der durchgehend eben bezahlt hat. So, und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Dinge, die in dem Mietvertrag stehen können. Lest den Mietvertrag vollständig von vorne bis hinten durch. Alle Dinge, die ihr findet, die euch unklar sind, fangt an, sie zu googeln. Da findet man in aller Regel alles, was man braucht. Dann gibt es einen Grundbuchauszug. Den müsst ihr logischerweise auch haben. Ohne den geht es auf gar keinen Fall. Den wird auch die Bank haben wollen natürlich, genauso wie Mietverträge, genauso wie den Mietvertrag. Was ist der Grundbuchauszug? Weiß wahrscheinlich jeder von euch, nur in aller Kürze erklärt. Da steht quasi auf gut Deutsch drin, wem die Immobilie gehört. Und es sind mögliche Grundschulden eingetragen. Worum geht es jetzt hier, was ihr wirklich rausfinden müsst in dem Grundbuch? Also in aller Regel gibt es da nicht viel Spannendes rauszufinden. Ihr müsst aber schon mal sicherstellen, dass ihr hier die Immobilie kauft, die ihr auch wirklich denkt, dass ihr kauft. Ja, es gibt oft noch eine Teilungserklärung, es gibt sowas wie Wohnflächenberechnungen, wo man vielleicht noch ein separates Dokument hat, kann auch Baubeschreibungen zum Haus geben. Also ihr müsst auf jeden Fall mal versuchen nachzuvollziehen, was genau, welchen Anteil an dem Haus kauft ihr? Die sind typischerweise über die Teilungserklärung durchnummeriert. Wenn da 10 Wohnungen drin sind, dann haben die Nummern. Und dann müsst ihr natürlich sicherstellen, dass die Beschreibung der Teilungserklärung, was weiß ich, Wohnung, drittes OG, dass das dann auch passt und die Nummer ist, die auch im Grundbuch ist. Also einfach, ja, also in aller Regel ist das natürlich korrekt. Aber trotzdem, bevor man dann zum Notar geht, muss man schon einmal genau hingucken, dass man am Ende auch wirklich die Wohnung kauft, die man denkt zu kaufen, und den stellt Platz dazu, der dann da auch steht und da irgendwo eingezeichnet ist und ihr die Nummer vergleicht und sagt, ah, okay, das ist auch wirklich der Stellplatz. Also das ist eine Sache, die ihr beim Grundbuch überprüfen müsst. So, also das wollt ihr einmal im Grundbuch tun, und zum zweiten wollt ihr dann wissen, ob es irgendwelche Lasten gibt in dem Grundbuch, also ob die Immobilie auf irgendeine Art und Weise belastet ist. Also da könnte eine Grundschuld drinstehen, weil die Bank das Recht hat, die Immobilie im Zweifelsfall zu verpfänden, wenn der Kreditnehmer den Kredit nicht bezahlt. Das ist ja in aller Regel unkritisch, weil in dem Moment, wo ihr dann die Immobilie kauft, fliegt diese Grundschuld raus und ihr tragt eine neue ein mit eurer Bank dann. Aber es können auch andere Lasten in dem Grundbuch stehen. Im besten Fall auch da wieder, wenn ihr unklar, ich mache mal ein Beispiel, wir haben ja im Buch was aufgeschrieben, ja, zum Beispiel, beschränkte persönliche Dienstbarkeit dahingehend, die Elektrizitätswerke, Musterstaat sind berechtigt, auf dem Grundstück Fernwärmeleitungen zu legen und zu betreiben, gemäß Bewilligung vom 10. April 1988. Ist das gut oder schlecht? Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, sondern anscheinend nötig, weil das Haus über Fernwärme betrieben wird, und dann würde dort ein solcher Satz drinstehen. Ja? Also vollkommen unkritisch, wenn so etwas drinsteht, aber ihr müsst euch natürlich gucken, was ist das für eine Last? Passt da, ist das okay, dass das so ist? Ja? Dass die Elektrizitätswerke in dem Fall quasi irgendwie das Grundstück mit nutzen können und die Leitung quasi zur Verfügung stellen. Was anderes wäre, wenn da ein Nießbrauch drinsteht für die Oma des Verkäufers, die ihr Leben lang drin wohnen bleiben kann. Ja, dann ist der Wert der Immobilie nahezu null. Also das wäre eine Katastrophe, wenn sowas drinsteht. Und deshalb gilt einfach, dass die Abteilung 2 im Grundbuch einmal sauber lesen, jeden Eintrag verstehen und ja, am Ende die Bank wird das Gleiche tun und würde euch darauf hinweisen, wenn die Oma ein lebenslanges Wohnrecht hätte, aber trotzdem einmal selber lesen. Was gibt's noch? Teilungserklärung hatte ich gerade schon gesagt, ne? Also das ist eben ein Dokument, was dann erstellt wird, wenn ein Mehrfamilienhaus erstmal ein Grundbuchblatt hat und dann soll das aufgeteilt werden, sagen wir in 10 Wohnungen, die dann einzeln verkauft werden. Dann gibt's 10 Grundbücher und davor gibt's eine Teilungserklärung, die dann eben regelt, was genau zu welcher Wohnung gehört, welches Kellerabteil, wie die Abrechnung erfolgt, über die Miteigentumsanteile. Teilungserklärung, einmal durchlesen, macht mit Sicherheit Sinn. Nicht in aller epischen Breite muss man das vielleicht lesen, aber um die Logik zu verstehen, wie das Haus aufgeteilt ist. Grundriss- und Wohnflächenberechnung, das ist tatsächlich unglaublich spannend, da reinzugucken, wenn irgendwie möglich, wenn es irgendwie zur Verfügung steht, einmal nachzuvollziehen, wie viel Quadratmeter hat diese Immobilie wirklich. Das ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Da kommen sehr viel öfter niedrigere Zahlen raus, als in den Anzeigen stehen. Das ist auch oft nicht böse gemeint. Manchmal wurde auch eine Immobilie weiterverkauft. Und damals hieß es schon, die hat 100 Quadratmeter. Der Verkäufer, der es jetzt, der sagt zum Makler, bitte verkauf die Immobilie, die hat 100 Quadratmeter. Niemand hat es nie richtig nachgeprüft. Siehe da, sie hat nur 90. Ne? Also sowas kommt vor. Eine Sache ist natürlich, wenn ihr einen Grundriss habt, könnt ihr mal anfangen, selber auszumultiplizieren, wie viele Quadratmeter sind das denn? Und ganz im Zweifelsfall ist das auch was man dann, also wenn man da Zweifel dran hat, dann sollte man das auch nachmessen lassen und das ist auch okay. Das ist auch okay, wenn ich eine finale Einigung zum Kaufpreis habe und dann aber nachher wirklich feststelle, hey, sorry, ich kaufe hier nicht 100 Quadratmeter, sondern ich kaufe 90 Quadratmeter, dann ist es das Klarste der Welt zu sagen, ja, dann muss der Kaufpreis auch 10% runter. Ne? Und deswegen also einmal irgendwie versuchen herzuleiten, wie viel Quadratmeter das Subjekt wirklich hat. Klar, selber drin nachmessen wäre das Beste, beziehungsweise kann man auch relativ günstig beauftragen, jemand, der sowas durchmisst und dann hat man einen ganz tollen Grundriss. Lohnt sich wahrscheinlich nicht für eine einzelne Wohnung, aber haben wir schon für Mehrfamilienhäuser gemacht und da macht das eine Menge Sinn. Da kommen viel öfter Überraschungen raus, als ihr denkt. Also versucht einmal, die Wohnfläche wirklich nachzuvollziehen vorm Kauf. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Was es natürlich noch gibt, ist der Liebe-Energie-Ausweis. Der ist ja auch verpflichtend. Den muss also der Verkäufer zur Verfügung stellen. Der Energieausweis hat also erstmal eine Skala drauf, wo man sehen kann, ob die Energieeffizienzklasse gut oder schlecht ist. Auf einer Farbskala könnt ihr dann quasi sehen, mal ganz grob, ja, dass eben, also grün wäre sehr gut und dann wird das Ganze immer röter und schlechter, bis hin zu F, G, H von den Buchstaben. Also am Ende kann man auch eine energetisch schlechte Immobilie kaufen. Das soll jetzt hier gar kein Video sein, euch eine Einschätzung zu geben mit Kaufentscheidung. Dazu kommen wir noch. Aber was ihr einmal verstehen könnt, natürlich ist grob die Energieeffizienzklasse. Und wenn die sehr schlecht ist, bedeutet das wahrscheinlich schon, dass man da in den nächsten Jahren was tun muss. Wahrscheinlich dann, wenn ihr eine Wohnung in einem Haus kauft, über die WEG und wenn das jetzt eine sehr schlechte Energieeffizienzklasse ist, dann hätte ich mindestens mal ein Gespräch geführt mit der Hausverwaltung beziehungsweise würde versuchen, die Pläne zu verstehen, die für dieses Haus bestehen, um zumindest mal wahrscheinlich eine Dachdämmung hinzukriegen, eine Kellerdeckendämmung, um das ein bisschen zu verbessern. Und jetzt aber Vorsicht bei dem Dokument Energieausweis. Sie sind leider immer noch flächendeckend, wirklich ganz oft sehr, sehr falsch, weil man kann zum Beispiel den Energiebedarf eines Hauses ermitteln, indem man dann einfach guckt, wie viel wurde wirklich geheizt, ja, also wirklich den Energieverbrauch nimmt und das teilt man dann irgendwie durch die Quadratmeter und Anzahl Wohnungen und dann kommt da irgendein Wert raus, aber siehe da, während man die Messung gemacht hat, waren 3 Wohnungen leer und nicht bewohnt oder im Urlaub oder sonst irgendwas, ist die komplette Messung natürlich falsch oder die Rechnung, die man gemacht hat, ist komplett falsch. Also ob der Energieausweis immer so richtig ist, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es ein Dokument, was sowieso auch für die Banken wesentlich sein wird immer und das eben mittlerweile ist. Das heißt, ihr müsst dieses Dokument haben und das ist auch verpflichtend beim Verkauf, muss das vom Verkäufer zur Verfügung gestellt werden. So, es gibt noch viel mehr Dokumente logischerweise rechts und links, oder es kann noch viel mehr Dokumente geben, aber das waren zumindest mal sehr wesentliche, die ich mir angucken würde. Und wer jetzt sagt, boah, ich sehe den ganzen Wald vor Bäumen nicht, es ist nicht so viel Arbeit, wie man denkt, und ich möchte nochmal dazu aufrufen, das im Kopf zu trennen. Macht eine saubere Bierdeckelbewertung, seid in der Lage, schnell zu agieren, konzentriert euch auf Kommunikation mit Makler und Co. und macht die wesentlichen Dinge, und wenn ihr dann eine gute Kaufpreiseinigung habt, dann könnt ihr das, was ich alles gerade erzählt habe, im Detail. Ihr habt mehrere Wochen Zeit in aller Regel, bis es zum Notar geht, und in der Zeit könnt ihr euch das alles ganz in Ruhe anschauen, kommt ein großer Showstopper raus. Also das Niesbrauchrecht für die Oma oder 10% weniger Quadratmeter. Dann hat jeder Makler und Verkäufer Verständnis dafür, dass wir neu sprechen müssen. Und kommen keine großen Sachen bei raus, dann habt ihr eure Prüfung ordentlich gemacht und könnt zum Notar gehen. In diesem Sinne, im nächsten Video gucken wir jetzt einmal in die Kalkulation im Detail. Nicht Bierdeckelrechnung, sondern wir rechnen wirklich den Cashflow aus mit Steuer und allem, was dazugehört. Das wird ein bisschen aufwendiger, aber gehört einfach auch dazu, zu einer Einsteigerserie, in der ihr lernen könnt, wie ihr eine Immobilie als Kapitalanlage kauft. Die Do-It-Yourself-Rente, das war Folge Nummer 10. Ich freue mich auf Folge Nummer 11. Bis dann.